Luisa, du hast mich verwirrt. Die letzten Wochen hast du mich immer wieder verwirrt. Du sagtest, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das wird die Folge.
Ja.
Ah, nein, doch nicht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da bin ich so gespannt, was du denkst. Und ich saß jedes Mal ratlos, nachdem ich Breaking Bad geguckt habe. So auch dieses Mal.
Ja.
Ist es die Folge, Luisa, auf die du so lange wartest? Haben wir sie jetzt gesehen?
Nein, wir haben sie immer noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe sie ganz falsch eingeordnet. Ich glaube, sie kommt wirklich einfach noch nicht.
Auch nicht in dieser Staffel?
In dieser Staffel glaube ich schon, doch. Es müsste diese Staffel sein, aber noch nicht jetzt. Vielleicht nächste Folge, Jesper. Ich möchte einfach, dass du dran bleibst.
Nein. Ich bleibe auf jeden Fall dran, aber ich lasse mich hier nicht mehr verarschen von dir. Wir haben uns jetzt 3 Wochen oder so nicht gesehen und auch nicht gesprochen. Und jetzt sehen wir uns nur remote. Man hört es vielleicht, wir klingen ein bisschen anders. Das finde ich schade, Luisa, aber vielleicht kriegen wir es nächstes Mal. Mir ist im Übrigen aufgefallen, dass ich deinen Namen oft verschlucke und auch im Podcast dann oft ein Lisa draus wird.
Ja, stimmt. Aber da bist du nicht der Einzige, bei dem sich das so anhört. Menschen sind sprachfaul und das äußert sich besonders in meinem Namen leider.
Da hast du leider die A-Karte gezogen.
Richtig.
Gut, dann jetzt viel Spaß mit dem Intro und dann mit unserer Folge.
Ich freue mich, diese Folge zu besprechen, denn es ist Staffel 3, Folge 4. Es stand noch falsch im Skript, aber es ist Staffel 3, Folge 4. Und sie heißt im Englischen Green Light und im Deutschen Grünes Licht. Das ist mal nicht so kreativ von dem deutschen Titel, ne?
Hat mich an Squid Games Game erinnert.
Hast du es geguckt?
Da gibt es doch auch die erste Staffel. Da gibt es auch so ein Spiel. Green Light, Red Light oder so. Wo so eine Laserpuppe die Leute weglasert. Und bei grünem Licht darf man sich bewegen und bei rot muss man stehen bleiben. Aber Breaking Bad gab es ja nun schon früher.
Gab es früher, ja. Also hat Squid Game da abgeguckt. Ich habe das nicht geguckt.
Ja, ich weiß nicht, ob man da so viel verpasst, ehrlich gesagt. Ist eine sehr bekannte Serie oder hat eine große Beliebtheit, aber...
Ja, es hört sich immer ein bisschen weird an, finde ich. Immer wenn Leute was erzählen, was da vorkommt, denke ich so, okay.
Will ich das wirklich sehen?
Ja. Bis jetzt bin ich bei Nein gelandet. Aber Breaking Bad möchte ich wirklich sehen und vielleicht können wir mal mit dem Cold Opener von Staffel 3, Folge 4 starten, Jesper.
Bitte.
Denn Jesse ist mit dem Crystal Ship unterwegs und als er beim Tanken bemerkt, dass er kein Geld dabei hat, versucht er zunächst die Kassiererin dazu zu überreden, ihn einfach gehen zu lassen. Weil er ist ein vertrauenswürdiger Typ, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Aber sie macht ihm dann klar, dass das nicht geht und dann bietet er ihr Crystal Meth im Austausch an. Und sie zögert zwar anfänglich, aber letztlich willigt sie ein. Vielleicht auch aus der Situation heraus, dass hinter Jesse ein Polizist steht und sie jetzt eigentlich nicht mehr wirklich eine Diskussion führen können. Und ja, dann nimmt sie das Meth im Austausch für die Tankfüllung an.
Ja, glaubst du, dass Jesse vorher diesen Plan schon hatte, weil er wirkte so, als wusste er schon, dass er kein Geld dabei hat. Also er war nicht so, oh nee, jetzt habe ich kein Geld mit, ach, ich habe mein Portemonnaie leider zu Hause gelassen, sondern er war so, okay, ich habe offenbar kein Geld, möchtest du Drogen haben?
Ja, also es ist ja sowieso so eine merkwürdige Situation, in der Jesse ja total kalt rüberkommt. Also er ist ja überhaupt nicht aufgeregt, als der Polizist reinkommt und findet das ja eher noch lustig, hat man ja den Eindruck. Er wirkt ja gar nicht wie der Jesse, den wir eigentlich kennen. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass er wirklich nicht wusste, dass er kein Geld dabei hat, aber dass er dann gedacht hat, ja, juckt nicht.
Ja, interessant, dass er da so eine Lässigkeit entwickelt hat.
Ja, also ich habe da nämlich dann auch nochmal zu recherchiert, warum das so dargestellt wurde und die Entscheidung, Jesse dabei so ruhig zu inszenieren, war laut Gilligan wichtig, um seine neue, beinahe hoffnungslose Haltung nach Janes Tod zu zeigen.
Ja, ich habe erst gedacht, wo kommt denn jetzt diese Lockerheit her, dass er so von sich überzeugt ist, dass das jetzt hier alles so funktioniert, wie er das will. Aber klar, wenn man es von der Sicht her betrachtet, dass es ihm gleichgültig ist, wie das sich jetzt entwickelt, erscheint das gleich in einem ganz anderen Licht.
Ja, also ich glaube, er hat halt einfach nichts mehr zu verlieren. Und dieser Tausch von Meth gegen Benzin wurde auch absichtlich so normal inszeniert, um zu zeigen, dass Jesse die Hemmschwelle komplett verloren hat. Also er ist nicht mehr schockiert oder ängstlich, sondern fast schon so Business as usual einfach unterwegs.
Ja, also, die Kassiererin Kara tat mir irgendwie ein bisschen leid. Also
ja.
In der Szene kam ja schon so ein bisschen durch, dass sie von ihrem Vater, so wie Jane eigentlich, glaube ich, auch so ein viel unter Druck gesetzt wird oder wurde. Ja. Und sie wirkt wirklich total freundlich und wenn ihr die Tankstelle gehören würde, dann wäre das für sie vielleicht auch vollkommen in Ordnung, dass er wiederkommt und später bezahlt.
Und ja, so hat sie es ja zumindest gesagt.
Und sie taucht ja später nochmal auf, als Hank dann bei ihr ist. Und da tat sie mir auch total leid. Also
ja, ja, die ist eine sehr ängstliche Person, sehr unsicher und ja.
Aber hat ja, offenbar ein gutes Herz und ist einfach sehr, sehr freundlich.
Ja, es war nicht cool von Jesse, sie so zu behandeln. Nee. Das kann man, finde ich, schon mal sagen. Ja, aber auch, dass er jetzt mit dem Crystal Ship wieder unterwegs ist und dass er wieder neues Meth hat, das ist schon erstaunlich. Also er scheint seinen Plan von letzter Woche, von letzter Folge noch weiter durchzuziehen und wirklich erstmal, ja, also er versucht gerade scheinbar selber Meth zu kochen und in den Markt einzusteigen.
Ja, ja gut, da wird es ja auch in dieser Folge noch drum gehen,
genau,
ob ihm das gelingt oder nicht.
Ja, obwohl uns hier natürlich eine sehr Walter-lastige Folge bevorsteht, ja, habe ich gedacht, Jesper, du hast diese Folge bestimmt super gern geguckt.
Ich habe gestern die Folge das zweite Mal geguckt, weil, wie wir anfangs schon erwähnt haben, wir haben jetzt ein bisschen eine Aufzeichnungspause gehabt. Wir haben vorproduziert, aber ich habe die Folge, glaube ich, vor 3 Wochen oder so geguckt und jetzt nochmal und habe dann so gestern gedacht, ich kann Walter nicht mehr sehen.
Ja. Ja.
Aber na, wir reden ja gleich noch diese darüber. Folge. Ja. Ja. Aber lass mal über Saul reden.
Genau, lass über Saul reden, denn Saul bereitet eine Sammelklage für den Flug 505 vor und ist dafür bereit, jede noch so kleine Betroffenheit als riesiges Ding darzustellen. Und als Mike dann zu ihm in die Kanzlei kommt und ihm eine Tonaufnahme von Skylar und Walter vorspielt, in der sie sich wirklich extrem streiten, beginnt Saul sich dann Sorgen zu machen, wie es um sein Walty steht. Das war wirklich auch eine Tonnahme, die sich gewaschen hatte. Also die beiden haben sich komplett angebrüllt. Skylar hat dann irgendwie gesagt, mach doch, was du willst. Und Walter sagt dann, was ich will, das wird dieser scheiß Ted schon noch zu spüren kriegen. Und das ist natürlich wirklich irgendwie eine Drohung, die er da ausspricht, ne?
Ja, würde ich auch mal so interpretieren. Und vor allem nähern wir uns damit einer meiner Vorhersagen, nämlich, dass Walter Ted umbringt oder umbringen lässt. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe.
Ja.
Aber ja, also Walt der steht extrem neben sich.
Skylar hat es wirklich geschafft, ihm den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das merkt man.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja dann diese Szene bei Saul, wo Mike und Saul da sitzen und sich das anhören. Und dann gibt es dieses laute Störgeräusch.
Ja.
Und die Szene habe ich nicht komplett verstanden, weil Saul sagt irgendwas von wegen, oh, und Mike sagt, das ist der
Restmüllschredderer.
Wieso gab es diese Szene? Also hat Saul gedacht, oh, was ist da jetzt passiert? Haben sie sich jetzt geschlagen? Und Mike sagt, nee, pass auf, das ist dieses Gerät? Oder warum gab es diesen kurzen Dialog?
Ja, ich glaube, das sollte das auch alles nochmal ein bisschen aufbrechen, weil es ja auch ein bisschen langweilig ist, eigentlich so einer Tonspur da zuzuhören als Zuschauer. Und ja, dieses Störgeräusch, es hätte ja auch wirklich sein können, dass da ein Schuss gefallen ist.
Ja.
Und ach so, da wurde okay. Dann vielleicht auch nochmal gesagt, also es ist hier noch nicht zum Äußersten gekommen, auch wenn sie sich so dermaßen anschreien.
Das wäre auch extrem absurd.
Das wäre wirklich, Walter hat jetzt
Julia seine Kinder seine Eltern erschießt.
Oh, das wäre natürlich noch eine krassere Wendung, ja. Nee, das war's nicht. Ja, ich weiß nicht genau, warum man das reingebracht hat, aber vielleicht sollte uns das auch nochmal zeigen, wie gut er die Wanzen da versteckt hat.
Hast du gesehen, dass Saul so eine Ikea-Kiste vor mit Halskrausen hat?
Ja. Ja. Er hat ja am Anfang diesen Klienten da in der Kanzlei, dem er ja einreden möchte, dass er sich schlimm verletzt hat bei dem Flugzeugunglück. Und dann hat er verschiedene Halskrausen da. Und die erste hat ihm ja nicht so gut gepasst, er konnte ja nicht mal mehr atmen. Und Saul hat ja gesagt, na, atmen müssen sie. Und hat dann ja netterweise nochmal eine andere Halskrause rausgesucht.
Ja, also der ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Cool fand ich auch, dass sein Klient mit seiner Mutter da war.
Ja.
Das war ja irgendwie so ein Rocker oder so. Er war zumindest gekleidet wie einer. Und seine Mutter saß ganz, ganz brav daneben und hat ihn begleitet zum Anwalt.
Ja. Ja, das.
Das zeigt ganz gut, welches Klientel Saul hat.
Absolut, ja. Und die Mutter konnte ja auch nur Spanisch. Und Saul hatte doch in einem von seinen Werbespots erwähnt, dass er Spanisch kann. Und ja, das war auch ganz gut. Er hat ganz gut mit ihr gesprochen. Er hat ihr nämlich klar gemacht, also nächstes Mal möchte er dann auch das Geld sofort haben, ne?
Otra vez, Scheck oder Bar oder was auch
oder
immer.
Oder Bar, ja. Also das war eigentlich eine witzige Szene. Aber sie leitet natürlich ein, dass Walter wirklich sehr neben sich steht und dass bei denen zu Hause wirklich der Haussegen sehr schief hängt, denn Skylar schweigt nicht mehr, sondern sagt jetzt wirklich, ja, wirklich, was in ihr vorgeht, und sie macht ihm ziemlich klar, dass er verschwinden soll. Und Walter wiederum sagt ja ganz klar, dass er sich nicht verdrängen lässt, also dann soll sie doch mit Ted, und dann hat er noch ganz viele andere Leute aufgezählt, mit denen sie vögeln kann und dass ihm das egal ist. Ja, genau. Wie kommt man auch auf
aber
den Metzger?
Ist
ihm noch
wer gar
hat denn
nicht
Metzger?
Egal.
Natürlich nicht. Also
ja, 2008
diese Reaktion
gab es, glaube ich, noch Metzger.
Ja, gibt es ja, glaube ich, auch immer noch. Aber wer hat denn hauseigenen Metzger? In Bordesholm hat man das natürlich.
Aber ist es nicht interessant, dass wir Skylar in der letzten Folge gar nicht haben sprechen sehen oder nur so ein bisschen? Sie war sehr ruhig. In dieser Folge war sie auch sehr ruhig und hat fast nicht gesprochen. Außer in dieser einen Szene, wo sie extrem geschrien hat, in der wir sie aber nicht gesehen haben.
Nee, das haben wir ja nur gehört. Das stimmt. Ja, sie ist komplett überfordert mit dem, was da gerade eigentlich passiert. Das merkt man schon.
Alle. So wie alle mit allem überfordert sind in der Serie. Ja. Ich bin auch überfordert.
Das stimmt. Aber dann lass uns doch mal. Allein, das stimmt. Das stimmt jetzt.
Ich habe auch gerade kurz gedacht, hey, was? Luisa denkt sich nach jeder Podcast-Aufzeichnung, wenn wir auf Stopp gedrückt haben, Mann, das war wieder massive
Jesper
Überforderung.
Jesper war wieder so überfordert.
Ob wir das Projekt weitermachen können.
Aber lass uns mal über Walter sprechen, der ja in dieser Folge wirklich eine sehr, sehr große Rolle einnimmt. Und anfänglich taucht er dann jetzt erstmal bei Ted im Büro auf und ist komplett geladen. Und er versucht dann eigentlich erstmal höflich zu sein und die Empfangsdame zu bitten, dass er bitte zu Ted möchte. Aber man merkt ihm schon ziemlich an, dass er ziemlich angespannt ist. Und dann sieht er Ted, geht zu ihm und will in sein Büro, aber Ted schließt sich in sein Büro ein und redet nur durch so eine Glaswand mit Walter. Und Walter möchte dann eine Palme nehmen, die im Eingangsbereich steht, in so einem Topf, und möchte mit der Palme dann die Scheibe zerschlagen, um sich mit Ted zu prügeln, oder ich weiß auch nicht genau. Und dann wird er vom Sicherheitsdienst abgeführt und daraufhin von Mike entführt und zu Saul gebracht. Also das ist wirklich eine absurde Szene, finde ich.
Also, glaubst du, dass Walter irgendwie eine Schlägerei angefangen hätte?
Ja, ich glaube schon. Also so geladen, wie der war, ob jetzt wirklich eine Schlägerei angefangen hätte, aber ich glaube, er hätte Ted schon gern bedroht. Er ist ja, glaube ich, auch größer als Ted und hätte da, glaube ich, einfach gerne noch mehr den Macker gemacht.
Ich habe das Skript gelesen, was du geschrieben hast, und da steht drin, Ted ist feige. Und da habe ich gedacht, ja, und ja. Walter? Was ist Walter? Hallo? Das Einzige, was dir dazu einfällt, ist, Ted ist feige? Und ich habe gedacht, ja, und Walter ist doch völlig bescheuert.
Ja, trotzdem ist das super feige, da hinter der Glaswand zu stehen. Also ich finde, wenn du eine Affäre anfängst und dann kommt der Partner von deiner Affäre, dann musst du dich der Situation halt auch stellen.
Ja, aber
sei
doch nicht
so
in deinem Büro vor deinen Mitarbeitern, wenn der Partner plötzlich bei dir in die Firma kommt, völlig wahnsinnig ist, mit einer Palme irgendwie gegen das Fenster wirft. Hättest du die Tür aufgemacht, wenn du jetzt an Teds Stelle gewesen wärst?
Ich würde nicht an Teds Stelle kommen. Tja, ich finde, wenn man sich so unmoralisch verhält, dann muss man halt auch die Konsequenzen tragen.
Aber dann
tragen.
Versetz dich doch mal jetzt in Teds Situation. Als er
Nein, natürlich ist das schon nachvollziehbar, dass er da hinter dieser
Ted
Scheibe stand.
Feige.
Und er hat sich, ja, das war mein Eindruck.
Sag mal.
Er hat sich feige benommen. Aber ja klar, also und er hat sich ja auch ein bisschen der Situation gestellt, weil er ja zumindest hinter der Scheibe geblieben ist und ja sich auf ein Gespräch eingelassen hätte, wenn Walter nicht dann losgegangen wäre, um die Palme zu holen, in einer Schneckengeschwindigkeit.
In einem
Affentempo. Die war scheinbar sehr schwer, ja. Und dann hat er versucht, sie durch die Scheibe zu werfen, aber die Scheibe hat es ausgehalten. Und da habe ich gedacht, krass, weil die scheint ja wirklich sehr, sehr schwer gewesen zu sein, diese Palme. Und aber der Topf ist einfach an der Scheibe abgeprallt. Mit super viel Schwung hat er jetzt auch nicht geworfen, aber trotzdem. Das war schon gut.
Dass er die überhaupt hat werfen können. Also die sah ja nicht so aus, könnte man die hochheben.
Ja, Adrenalin setzt ja Kräfte frei, ne? Und Walter war, glaube ich, der war schon geladen. Aber diese ganze Szene mit der Palme war auch ein bisschen schwer zu drehen. Bryan Cranston musste sie nämlich mehrfach gegen die Glasscheibe schlagen und musste dabei natürlich dafür sorgen, dass diese Glasscheibe wirklich auch standhält. Die Crew fand das bei jedem Take sehr, sehr witzig.
In der Szene, in der die Palme gegen die Scheibe fliegt, sieht die Scheibe sehr stark aus. Also
ja,
sie ist richtig am Bouncen.
Ja, genau, sie bounced. Und also man sieht ja, er hat schon wirklich richtig getroffen und da war schon auch ein bisschen Wumms hinter, aber sie hat standgehalten. Da ist ja auch irgendwie so ein Draht drin in der Scheibe. Also sie scheint ja schon so ein Sicherheitsglas. Genau. Aber da habe ich auch gedacht, krass, dass Ted da überhaupt hinter so einem Sicherheitsglas sitzt, weil ich weiß jetzt nicht genau, was Beneke macht, aber das ist ja schon, also bei uns im Büro ist kein Sicherheitsglas.
Vielleicht ist das auch so ein Erdbeben-Ding. Also ich weiß nicht, ob Albuquerque Erdbeben hat. Ich kann mir das vorstellen. Und dass man so ein Draht in der Scheibe hat, verhindert ja auch, glaube ich, wenn die Scheibe bricht, dass sie halt splittert in alle Richtungen.
Ja.
Also dass sie dann nur reißt, aber nicht zerspringt und das Glas durch die Gegend fliegt.
So wie im Auto?
Ja.
Nur, dass wir den Draht nicht sehen, weil es ein bisschen
besser gemacht ist. Vielleicht sind das die Fehlinformationen, aber das...
Ja, kann schon sein. Das stimmt.
Was die Szene ja noch eigentlich so heikel macht, ist, dass Skylar ja auch anwesend ist. Sie kommt dann ja offenbar aus ihrem Büro gelaufen und steht dann oben an der Treppe und guckt völlig entgeistert runter.
Ja, und sie ruft ja auch, Walt, was machst du da? Ich rede mit Ted. Naja.
Ich habe echt gedacht, also Skylar, also dieser Mann hat ihr schon so viel aufgebürdet und jetzt setzt er eigentlich nochmal einen oben drauf.
Total, also er stellt sie ja wirklich komplett bloß. Das ist ja wirklich absolut für sie einfach nur peinlich, weil natürlich weiß jeder, dass die beiden zusammengehören. Er hat sich
ja
auch
und jetzt weiß auch jeder, dass Ted und Skylar offenbar was miteinander haben. Das ist ja die einzig logische Interpretation dieser Nummer da.
Und ich glaube, man konnte sich ja sowieso auch denken als Angestellte. Also ich meine, diese Situation da im Lager, als sie Happy Birthday für Ted gesungen hat, das ist ja schon auch ein bisschen. Und die beiden sind ja auch recht eng die ganze Zeit so miteinander. Ich glaube schon, dass in so einem Büro dann auch schon spekuliert wird. Und wenn dann noch sowas vorfällt wie da jetzt, dann ist, glaube ich, allen klar, was hier gelaufen sein
muss. Ich habe nur gedacht, ja, Walter, das wird Skylar sicherlich sehen und dann wird sie sofort zu dir zurückkommen. Weil sie denkt, ach, der Mann kämpft um mich.
Ja, ich glaube, darum geht es in dem Moment ja gar nicht, ne?
Nein, geht's auch nicht.
Also ich habe neulich eine Dokumentation über Erdmännchen geguckt. Und da kämpfen die Alpha-Männchen auch gegeneinander. Genauso wie Walter hier gegen Ted kämpfen wollte. Und da geht es ja auch nicht darum, die Frauen zu beeindrucken, sondern darum, seinen Platz zu erhalten. Und genauso benehmen die sich da.
Walter, das Erdmännchen.
Walter, das Erdmännchen, ja.
Wäre auch ein guter Folgentitel, aber eigentlich steht der Folgentitel schon fest. Zu dem kommen wir noch später.
Zu dem kommen wir später noch, genau. Jetzt erstmal sind wir bei Saul. Und Walter muss sich erstmal anhören, wie unvorsichtig und unvernünftig er sich gerade verhalten hat. Aber er hinterfragt dann die Situation und möchte gerne wissen, woher Saul denn bitte wusste, dass Walter gerade Stress mit Skylar hat. Und wo er sich denn aufhält. Und Saul muss dann zugeben, dass er das Haus verwanzt hat. Und als er dann noch die Affäre erwähnt, reicht es Walter wirklich komplett und sie rangeln dann kurz. Man kann es wirklich nicht als Schlägerei bezeichnen, weil es ist wirklich also eher ein Rangeln. Und Walter feuert Saul dann. Mike fährt dann mit Walter zusammen zu ihm nach Hause und entfernt die Wanzen und sagt Walter, dass es nicht unbedingt schadet, jemanden zu haben, der auf einen aufpasst. Denn vor Walters Haus haben die Cousins eine Sense auf die Straße gemalt. Ich weiß nicht, ob mit Kreide oder mit Graffiti-Spray.
Mit Kinderkreide.
genau. Und Mike weiß halt, was das bedeutet und Walter nicht. Walter nimmt das gar nicht wahr.
Der hat es gar nicht gesehen, glaube ich.
Glaube ich auch. Also das war nochmal eine krasse Szene. Eigentlich hat Walter jetzt einen Bruch mit Saul. Ob das so bleibt, werden wir sehen. Aber Mike hat schon wieder gesehen, die Cousins lassen Walter nach wie vor nicht in Ruhe. Und Walter weiß von dem Ganzen nach wie vor nichts, weil er es halt nicht checkt. Aber ich finde, Mike ist einfach wirklich ein guter Mann, dass er ja eigentlich nochmal eine Anspielung macht. Aber Walter ist ja einfach so in seinem Hass, der hinterfragt ja einfach gar nichts.
Nee, der ist wirklich blind für vieles.
Ja.
Aber ich finde auch, dass Saul ein bisschen blind ist. Weil ich habe das Gefühl, er ist auch kein guter Gesprächspartner für Walter in diesem Moment, weil er hat diesen klassischen, wenn man irgendwie eine Trennung hat, dass dann andere Leute sagen, ja, aber es gibt ja noch andere tolle Männer oder Frauen. Also ich glaube, Saul hat, der objektifiziert Frauen und scheint auch keine besonders tiefe Beziehung zu einer Frau zu haben oder mal gehabt zu haben. Das lernen wir aus den Dingen, die er so erzählt, so aus seinen Beziehungen. Was sagt er in dieser Folge? Meine neue Partnerin mit meinem Stiefvater beim Sex erwischt oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das macht ihn einfach nicht zu einem guten Gesprächspartner für Walt.
Ja,
ist auch und Saul so. Nervt es ja auch, das Thema. Saul kann auch gar nicht verstehen, was Walter jetzt hat immer mit dieser Frau. Also, was soll denn das? Es gibt doch noch andere Frauen.
Wer Better Call Saul geguckt hat, weiß, da liegst du falsch.
Na, okay.
Ja, also, das ist alles ein bisschen eine andere Story, aber na klar, in diesem Moment, aus welchen Beweggründen auch immer er sich so verhält, das wissen wir ja hier noch nicht. Und das wusste ja Bob Odenkirk, heißt der, glaube ich, in Wirklichkeit, da auch noch nicht, denn Better Call Saul wurde ja erst nach Breaking Bad gedreht. Aber ja, natürlich, er verhält sich komplett unsensibel und ich kann schon verstehen, dass Walter dann auch sagt, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja. Und warum, weil wir gerade über Mike geredet haben, warum glaubst du, dass der so beliebt ist bei Fans? Oder bei dir auch?
Es ist ja so, dass diese Rolle erst nur eine kurze Nebenrolle eigentlich sein sollte, nämlich als Cleaner in der zweiten Staffel, als er bei Jesse zu Hause auftaucht. Ja. Weil er dann aber so eine gute Chemie mit Bryan Cranston hatte und halt auch beliebt bei Fans war, wurde er dann zum Fixpunkt. Diese Folge hier markiert dann wirklich auch den Moment, in dem er anfängt, Walters inoffizieller Beschützer zu werden und ja eine größere Rolle einzunehmen. Und ich finde ihn einfach so gut, weil er zusammen mit Gustavo ja eigentlich in dieser Serie einfach einer der Charaktere ist, die extrem souverän sind, unaufgeregt und irgendwie überlegen sind. Auch wenn sie nicht so wirken. Mike wirkt ja eigentlich in erster Linie erstmal wie ein Dienstleister. Er arbeitet für Saul, er arbeitet für Gustavo, ist eigentlich jemand, der einfach macht, was man ihm sagt. Aber er wirkt dabei ja wirklich komplett gelassen und einfach extrem souverän. Und ich finde deswegen ist es schön, ihn zu sehen. Und er bringt ein bisschen Ruhe in die Serie, in der ja sonst alle immer super aufgeregt sind. Skyler ist ja immer super aufgeregt, Jesse auch, Walter auch, Saul auch. Alle sind immer so drüber irgendwie. Und das ist doch auch mal schön, so einen kleinen Ruhepol eigentlich zu haben.
Ja, er hat einen Durchblick. Und
ja.
Den hat ja sonst keiner in dieser Serie. Keiner hat ein geregeltes Leben. Alle haben irgendwie ihre Probleme. Und Mike scheint das im Griff zu haben, was, glaube ich, auch diese Szene auf dem Spielplatz ein bisschen symbolisiert, wo er mit seiner Enkeltochter da irgendwie spielen geht und dann wollen die ein Eis kaufen und so.
Ja.
Das heißt, er hat wirklich sein Shit together, könnte man sagen.
Ja, er hat das irgendwie im Griff. Das, was Walter sich so sehr wünscht, das hat Mike wirklich im Griff. Also er hat seine Familie, er scheint ein geregeltes Familienleben zu leben und hat trotzdem dieses kriminelle Leben auch total im Griff. Also
ja, er ist nämlich, ich glaube, sein großer Vorteil ist, dass er auch nicht parteiisch ist. Also er ist so ein bisschen wie die Schweiz. Er steht zwischen den Dingen und macht sich damit ja auch nicht so richtig angreifbar. Klar, er hat die Wanzen bei Walter deponiert und Walter ist sauer deswegen, aber er kann Mike ja deswegen auch nicht so richtig was, weil es am Ende ja auch darum ging, ihn zu beschützen.
Genau.
Und die Cousins werden ja auch nicht ihm gefährlich, weil sie wollen ja auch nicht Mike, sondern sie wollen Walter.
Genau.
Und ich glaube, das kann ihn, glaube ich, auch besser schlafen lassen.
Bestimmt. Also klar, er ist ja eigentlich jemand, der nicht im Schussfeld stehen sollte, weil er ja schon eigentlich eine Randfigur ist.
Ja.
Obwohl er so perfekt Bescheid weiß. Also er hat hier eigentlich die komfortabelste Situation.
Ja.
Finde ich. Naja, aber Walter ist in der nächsten Szene auf jeden Fall in der Schule und sieht dem tropfenden Wasserhahn zu, anstatt zu unterrichten. Er sitzt da einfach nur und starrt auf den Wasserhahn und die Schüler sind sehr verunsichert. Und eine Schülerin holt dann auch die Direktorin und Walter muss dann ins Lehrerzimmer. Und Carmen zeigt sich dann zunächst eigentlich verständnisvoll, dass Walter sich jetzt im Moment so verhält, weil sie ja auch weiß, was bei ihm los ist und so. Aber sie möchte trotzdem sagen, so geht es nicht weiter. Aber Walter hört ihr überhaupt nicht zu. Er ist komplett abwesend, versucht dann noch abzulenken, indem er ein Bild von ihrem Hund anguckt und fragt, was das für eine Rasse ist und wie interessant, bla bla bla. Und dann versucht er tatsächlich auch noch, sie zu küssen. Und dann wird er gefeuert.
Oh.
Und diese Szene, ne? Also,
ich konnte es nicht gucken.
Ja, Vince Gilligan hat auch gesagt, die Szene sei painful to watch, but necessary, weil sich zeigt, wie weit Walter eigentlich von der Realität entfernt ist. Und sein Versuch, Carmen zu küssen, ist ein Zeichen, dass er den Bezug zur sozialen, zur normalen sozialen Grenze eigentlich komplett verloren hat. Und da hat er natürlich irgendwie auch recht. Also es war wirklich super unangenehm, dazu zu gucken. Aber es zeigt uns ja wirklich nochmal, dass dieser sonst so rationale Walter im Moment komplett neben sich steht, ne?
Ich glaube, er wollte Carmen nur küssen, um sich an Skylar zu rächen. Ich glaube, das war sein einziger Grund, sie zu küssen, um dann zu Skylar zu rennen, um ihr zu erzählen, du, ich habe gerade Carmen geküsst.
Ja.
Und das ist natürlich extrem verachtenswert. Aber Walters ganze Mimik ist ab diesem Zeitpunkt so komisch in dieser Folge. Auch am Ende, wo er da beim Frühstück sitzt, da verhält er sich ja ähnlich, so von der Mimik her. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn mit Walt? Hat er sein eigenes Produkt konsumiert? Oder was ist jetzt auf einmal mit ihm los?
Ja, er sieht aus wie so eine Schlange irgendwie, ne? Mit so toten Augen.
Er also macht so einen ganz manischen Eindruck. Mhm. Und ich glaube einfach, er ist extrem überfordert, fühlt sich extrem verwundbar und will das aber covern mit so einer,
ja,
ich weiß nicht, ob er bedrohlich, er möchte für Skylar bedrohlich wirken und
ja.
Aber bei Carmen hängt er da wirklich auf dem Sofa und ich habe gedacht, was ist denn bei ihm los?
Da hatte ich so das Gefühl, er will so ein bisschen auf flirty machen und kann
ja,
das
kann
einfach
natürlich sein,
überhaupt
ja,
nicht.
Dass er es einfach null, also überhaupt nicht kann, so wie er quasi vor Skylar nicht bedrohlich wirken kann, weil es einfach bescheuert aussieht, wie er da irgendwie so auf dem Stuhl hängt beim Essen und denkt, das wäre irgendwie bedrohlich oder cool oder wie auch immer und bei Carmen ja genau das Gleiche.
Ja, man merkt einfach total, dass Walter immer noch, so wie auch in der zweiten Folge hier schon, ein Mann ist, der jetzt wirklich gar keine Identität mehr hat. Also die ganzen Staffeln vorher hatte er immer zwei Identitäten und jetzt wurden ihm ja beide gerade genommen und er weiß einfach gar nicht mehr, wer er ist. Und wie er sich verhalten soll. Und das merkt man ihm ja wirklich komplett an.
Ja, ist ein guter Punkt. Stimmt, er hat beides nicht mehr.
Ja.
Walter
also
und Heisenberg sind weg.
Ja. Er ist immer noch das Horse with no name. Caballo sin nombre. Was ich noch bemerkenswert fand, Carmen hat ja zu ihm gesagt, sie macht sich Sorgen um ihn. Und er hat sich dann dafür bedankt, dass sie sich Sorgen um ihn macht. Und da habe ich so gedacht, okay, das ist ja auch einfach nur weird. Das passt so komplett in dieses ganze weirde Bild. Aber irgendwie ist es nicht auch eigentlich sweet, wenn jemand sagt, er macht sich Sorgen um dich, dass man sich dann dafür bedankt?
Ja, aber er hat ja nicht zugehört.
Nee, natürlich nicht. Also in dem Zusammenhang wird nochmal klar, Walter hört überhaupt nicht zu und er hat es bestimmt auch nicht so gemeint, aber generell ist es ja nicht super weird, sich dafür zu bedanken, wenn jemand sagt, ich mache mir Gedanken über dich und ich mache mir Sorgen.
Ja, wenn man danach noch was anderes sagt, würde ich sagen, kann man das auf jeden Fall machen, aber wenn das die einzige Reaktion darauf ist, ist das ein bisschen komisch.
Walter geht dann auf jeden Fall mit seinen gepackten Sachen von der Schule nach Hause, beziehungsweise erstmal auf den Parkplatz und wird da von Jesse abgefangen. Und ausnahmsweise ist er wirklich auch mal nicht genervt, Jesse zu sehen, sondern freut sich fast und geht zu ihm und steigt dann in sein Auto. Und Jesse fragt ihn dann nach dem Kontakt zu Gus, weil er jetzt sein allein gekochtes Meth verkaufen möchte. Und das zeigt er ihm dann auch. Und Walter fühlt sich dann aber übergangen und regt sich auf, dass Jesse einfach sein Produkt kocht und verkauft. Und die Situation eskaliert dann letztlich wieder und die beiden streiten sich. Und Jesse fährt weg und Walters Sachen fallen vom Auto runter.
Ja,
und das,
Klassiker.
Ja,
das musste
und es
ja
war
passieren.
Es war so schön, dass die beiden einfach auch mal eigentlich keinen Streit hatten und erstmal ein nettes Gespräch hatten. Und ich finde ja auch, Jesse verhält sich hier nicht. Es ist ja nicht bescheuert, Walter jetzt nach dem Kontakt zu fragen. Denn Walter hat ja gesagt, er steigt aus.
Jesse weiß gar nicht, was Walter von ihm will.
Nee, wirklich. Ich finde es auf der einen Seite verständlich, denn wir wissen ja um Walters Background und ihm wurde ja schon mal sein Produkt oder seine Idee genommen und Leute sind dann damit reich geworden und er nicht mehr. Und wahrscheinlich hat er hier auch einfach einen Flashback und möchte das verhindern, dass ihm das jetzt nochmal wieder passiert.
Naja, du hast ja gerade schon gesagt, ihm wurde seine Identitäten wurden ihm genommen, jetzt wird ihm auch noch sein Produkt genommen. Aber ja. Ich würde sagen, hier haben wir auf jeden Fall unseren Folgentitel für diese Folge, nämlich Wolters Originale.
Ja.
Es ist mein Produkt.
Ja, das stimmt. Ja, und Jesse hat ja auch das Original nicht gut nachgemacht, denn es ist ja trüb. Es sind nicht so große Stücke. Es ist nicht die Qualität, die Walter kocht. Also nee. Walters Originale, die kann man halt nicht nachmachen.
Ich musste irgendwie an Loriot denken in dieser Szene, wo Walter so ein bisschen relativiert, dass er jetzt gefeuert wurde. Weil es gibt bei Loriot in dem Film Papa Ante Portas, da wird der Protagonist bei der Firma gefeuert, weil er, ich glaube, Radiergummis, Bleistifte und Collegeblöcke für die nächsten 70 Jahre kauft. Und dann sagt der Chef zu ihm so, jetzt ne, ist langsam mal gut, du gehst jetzt in Frühruhestand. Dann kommt er nach Hause, seine Familie ist völlig schockiert und sie sitzen mittags beim Essen und dann fragt seine Frau ihn ja, bist du jetzt in Rente oder was ist jetzt los? Und dann sagt er, meine Tätigkeit beschränkt sich nun vorerst aufs Private.
Ja,
also
gut.
Er findet da eine sehr gute Beschreibung für.
Ja, du meinst die Szene, in der Jesse fragt, wurdest du gefeuert? Und Walter sagt, nein, das ist eher ein Sabbatjahr, nur unbegrenzt.
Genau, das ist auch eine sehr gute Interpretation von ihm.
Auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich habe, als Walter diesen Kasten da auf Jessys Auto gestellt hat, da war mir schon klar, dass der früher oder später vom Dach fällt, weil das ist ja irgendwie, scheint ja so eine ungeschriebene Regel zu sein in Hollywood oder generell in der Filmproduktion. Wenn irgendwo irgendwas aufs Dach gelegt oder gesetzt wird, der Protagonist dann ins Auto sich setzt, dann wird das Objekt vom Dach fallen.
Ja, stimmt.
Also ich wusste schon, mir war in dem Moment schon klar, okay, irgendwas wird passieren, dass Jesse sehr schnell vom Hof fährt.
Ja.
Ja, und es ist irgendwie schade, dass sie sich jetzt schon wieder streiten, ne? Wie du schon sagtest, irgendwie.
Es wäre halt so schön gewesen, wenn die beiden sich jetzt einfach mal verstehen würden. Oder? Also es fing so harmonisch an. Und man merkt ja auch, dass die beiden eigentlich eine Schnittmenge haben und dass sie sich eigentlich verstehen könnten. Aber es kommt immer wieder Walters Stolz in die Quere.
Findest du denn, dass Walter hier einen Punkt hat?
Ja, finde ich schon. Finde ich schon, denn es ist ja kein Meth im herkömmlichen Sinne. Jesse hat ja sein eigenes Rezept eigentlich mit dem Chili-Pulver und so. Und hat sich jetzt aber dazu entschieden, Walters Rezept weiter zu kochen. Und ich finde schon, dass er ihn erstmal hätte fragen müssen und dass er ihn natürlich beteiligen müsste eigentlich auch. Natürlich nur mit einem kleinen Anteil, nicht mit 50%. Aber ich finde generell, kann ich das erstmal verstehen, dass Walter sagt, das findet er jetzt eigentlich gerade uncool von Jesse.
Ja, da sind wir dann bei der Frage, was ist Kunst und was nicht?
Ja.
Und hat das Produkt eine gewisse schöpferische Höhe, dass es es von anderen Produkten unterscheidet? So würde das Finanzamt es im Übrigen ausdrücken. Also in der Fotografie zum Beispiel gibt es Leute, die werden als Künstler eingestuft und dann gibt es welche, die sind halt Handwerker. Und der Unterschied ist eigentlich, dass das Finanzamt quasi entscheidet, ja, gibt es eine gewisse schöpferische Höhe in den Sachen, die du machst oder eben nicht. Aber ich weiß nicht, ob das Finanzamt auch hier...
Doch, die bewerten alles.
Die Entscheidung. Vielleicht könnte Walter sich mal an die wenden. Sagen, könnt ihr das mal beurteilen hier?
Ja, das wäre gut.
Jesse hat auf jeden Fall auch dazugelernt, das lernen wir. Also weil Walter fragt ihn dann, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Chemikalien da eingesetzt wurden, hast du das und das so und so gemacht? Und dann sagt Jesse, nein, ich habe so und so und so gemacht. Und Walter ist erst so, okay, das ist eigentlich der richtige Weg. Und dann weiß Walter aber nicht so richtig, was er sagen soll. Und er sagt, ja, aber dann hast du es eben falsch gemacht. Also
ja.
er hat ja überhaupt gar keine Argumente in der ganzen Folge nicht, egal zu welchem Thema.
Ja, das stimmt. Er ist einfach nur sauer. Er ist einfach nur irrational unterwegs. Also er fährt dann ja nach Hause, die Familie frühstückt zusammen, die Stimmung ist super komisch. Skylar liest Zeitung und versteckt sich auch richtig hinter der Zeitung, keiner redet. Und Walter Jr. sagt dann, wenn Dad jetzt mehr Zeit hat, dann kann er ja auch eigentlich babysitten. Und Skylar klappt dann die Zeitung so zur Seite, guckt Walter Jr. an und sagt, ja, vielleicht irgendwann mal. Also sie will ihm das Baby nicht überlassen. Ja, also eigentlich nein. Und
ja,
Walter, wie du schon gesagt hast, guckt da so komisch durch die Gegend. Das ist
Walter Junior tat mir auch echt leid, das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen. Die Kinder sind ja eigentlich die da in erster Linie richtig drunter leiden.
Ja.
Und Walter Junior hat es ja auch noch nicht begriffen. Also das merkt man ihm ja auch an. Das, Er freut sich ja irgendwie immer noch, dass Walter, dass sein Vater wieder da ist, aber er kann es nicht einordnen. Also er merkt, da ist irgendwie in der Stimmung irgendwas komisch, aber er versteht es ja nicht. Und das tut mir leid, und ich selber tat mir auch ein bisschen leid in der Szene, weil ich offenbar in einer Vorhersage vorbeigeschrammt bin, weil ich ja gesagt habe, dass Walter Rührei ist. Die ganze Familie ist Rührei, aber Walter nicht. Der
ist Smacks.
Ja, so wie ich mit 14 Jahren schlecht gelaunt am Frühstückstisch, Kopf in der Hand, mampfend, völlig genervt von allem. Ja, schade für mich, dass ich diesen Punkt hier nicht bekomme.
Ich habe auch drauf geachtet und habe auch gedacht,
Aber schade. Ich meine, Walter sitzt da ja neben seinem Sohn, und dann, er lehnt sich dann ja so vor, als Walter Junior das sagt, guckt sie so an. Und dann sagt sie, vielleicht, nee, eigentlich nicht so. Und dann lehnt er sich wieder zurück und schmeißt dann so den Löffel so halb in die Schüssel und lehnt sich noch zurück. Dabei fällt dann fast die Schüssel vom Tisch. Und ich habe gedacht, Walter, dein Sohn sitzt da noch neben dir. Also kannst, bitte benimm dich, Walter.
Genau, vielleicht könntest du doch mal ein Vorbild sein, das wäre nicht schlecht. In der nächsten Szene fährt Walter dann in seinem Auto durch die Gegend und erfährt dann aus dem Radio, dass Janes Vater Donald versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und er wechselt dann schnell den Sender, aber man merkt auf jeden Fall, dass diese Information nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist.
Nee, das kann er sich nicht anhören.
Das tut mir sehr leid, das über Donald zu erfahren. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch gut, dass wir nochmal, wenn auch nur sehr nebenbei, aber trotzdem nochmal erfahren haben, wie es mit Donald eigentlich weiterging jetzt.
Ja, finde ich auch gut. Und die Serie macht das ja relativ häufig, dass sie irgendwelche Storylines, die schon ein bisschen älter sind, zumindest am Rand noch irgendwie mit aufsammelt. Zum Beispiel diese Schleifen werden ja auch immer noch getragen zu dem Flugunglück. Und es macht es etwas realistischer irgendwie, weil Sachen, die passiert sind, sind ja immer noch Teil dieser Person. Und gut, es erinnert natürlich Walter auch so wieder an seine Taten und an sein schlechtes Gewissen.
Ja.
Und ja, bei Jesse ist es ja genauso. Der hat ja relativ lange getrauert um seine Freundin, oder traut ja vermutlich immer noch, auch wenn er jetzt weitermachen kann. Aber wie du schon gesagt hast, er hat ja so eine gewisse Gleichgültigkeit plötzlich, die er vorher nicht hatte.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Sache, die sich quasi daraus entwickelt hat. Und Das ist gut. Das gefällt mir auch, wenn es mir natürlich für Donald auch sehr leid tut und für die ganze Familie, die Walter ja indirekt damit auch ein bisschen zerstört hat.
Ja, hat er. Also, wenn man es auf Walter beziehen möchte. Aber wenn wir schon, du hast ja gesagt, manche Sachen kommen ja auch ein bisschen unrealistisch sonst drüber, und es ist ja gut, dass man hier weiter über Dinge spricht. Lass uns mal über Hank und Marie sprechen, denn bei Hank gibt es hier auch so eine Storyline, bei der ich sagen würde, es ist eigentlich ein bisschen unrealistisch. Es ist eigentlich die einzige Kritik, die ich an Breaking Bad habe. Aber dazu kommen wir dann gleich. Denn Hank muss wieder nach El Paso. Marie ist damit absolut nicht einverstanden und fährt ihn nur widerwillig zum Flughafen. Und sagt dann am Ende auch nochmal, dass sie das nicht möchte, dass er dahin fährt und so. Und er sagt, er kann aber überall sterben, er kann auch vom Bus überfahren werden. Und spielt einfach alles komplett runter. Und Marie ist einfach super enttäuscht und setzt ihn da ab. Und sie gehen nicht im Guten auseinander. Obwohl sie ja scheinbar eigentlich weiß, also die Wahrscheinlichkeit, dass er da jetzt stirbt, ist deutlich höher als sonst in seinem Alltag. Aber die beiden gehen dann einfach auseinander. Und ich finde es wirklich einfach nur schlimm, wie sehr Hank sich selber und auch seinem Umfeld was vormacht. Also wie lange geht es jetzt schon um El Paso, dass er dahin zurück soll und dass er sich selber und auch anderen Leuten gegenüber nicht eingestehen kann, ich bin da traumatisiert worden und ich möchte da nicht mehr hin.
Ja, das ist ja so ein Ding, dass Männer, oder das offenbar noch Thema ist, dass Männer sich irgendwie Schwäche nicht eingestehen können oder denken, sie dürfen es sich nicht eingestehen. Und Hank weiß natürlich, was los ist, aber er ist ja in diesem toxischen Arbeitsumfeld und er wäre auch gebrandmarkt da, wenn er sagt, hey, ich pack das nicht, ich will da nicht hin. Da würden sich alle über ihn lustig machen. Er wäre das Gespött auf der Arbeit.
Ja.
Und ich glaube, dass er da sehr mit sich ringt. Also ich glaube das nicht, das sieht man sehr in der Folge. Er ringt da sehr mit sich. Also er ist, glaube ich, Das hab ich ja vor ein paar Folgen noch gesagt, dass er gar nicht so richtig weiß, was mit ihm los ist, dass er da irgendwie Trauma erlitten hat. Aber ich habe in dieser Folge das Gefühl, dass er dem ein bisschen näher gekommen ist. Also, dass er sich offenbar durch die Auseinandersetzung mit dem Thema, also er hat sich ja nicht mit seiner Frau ausgetauscht, aber offenbar viel drüber nachgedacht, habe ich den Eindruck, dass er langsam eigentlich weiß, was los ist. Aber jetzt überlegt, wie er wieder rauskommt aus der Nummer, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und das tut mir auch total leid. Ich kann sie da auch verstehen, dass sie hat ja bis zum Schluss gehofft, dass er da nicht hinfährt. Und jetzt fährt sie ihn zum Flughafen. Und sie kann das nicht glauben und ist da total sauer drüber. Und klar ist das blöd, dass sie dann nicht im Guten auseinandergehen. Es ist aber auch eine schwierige Situation.
Also ich kann sie auch verstehen. Es ist ja auch nicht schön, mit jemandem zusammen zu sein, der offensichtlich Probleme hat, aber darüber nicht mit dir redet. Sie würde ihm ja helfen, das merkt man ja in der Situation. Sie würde ihm helfen, aber wenn er einfach nicht redet, was soll sie dann machen?
Ja.
Also ich kann das schon auch verstehen, aber ihm wird dann ja zum Glück ein Ausweg geboten, denn als er gerade dabei ist, den Flughafen zu betreten, bekommt er einen Anruf vom Sheriff, der Hank dann mitteilt, dass wieder eine kleine Menge von dem blauen Meth gefunden wurde. Und Hank entscheidet sich dann kurzerhand dazu, ein Taxi zu rufen und in Albuquerque zu bleiben, um der Sache nachzugehen.
Wieso ruft er nicht einfach Marie an? Die kann ja noch kein Kilometer weit weg sein, oder?
Nee, so schneckig, wie die immer durch die Gegend fährt. Also immer, wenn man sie fahren sieht, ist sie wirklich langsam unterwegs in ihrem VW Beetle. Also ja, natürlich, die hätte wohl nochmal umdrehen können. Ne?
Er will natürlich auch ins Polizeidepartement fahren. Vor allem, seine Frau hätte sich doch darüber gefreut. Also sie haben doch gerade noch darüber geredet.
Eben.
Aber ich glaube nicht, dass die Macher sich da mehr bei gedacht haben bei der Szene, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war einfach nur das so symbolisch. Es wäre irgendwie komisch, wenn er jetzt das Handy rausgeholt hätte und dann hätte man sich gefragt, hey, was macht er denn jetzt? Und dann musste man es ja kurz klingeln lassen, damit es realistisch ist und dann, ja, Marie, kannst du mich doch abholen, sondern einfach so, hey, Taxi, ich flieg doch nicht.
Genau. Damit die Szene einfach schneller abgefrühstückt ist. Ich denke auch, dass es wird jetzt nicht darum gehen, dass da irgendwie eine tiefere Bedeutung zwischen ihm und Marie noch irgendwie ist, also keine Ahnung. Aber Hank und Gumi verhören dann auf jeden Fall den Junkie, bei dem das Blue Meth gefunden wurde. Aber der ist wirklich total drauf und bringt wirklich eigentlich gar keine Infos. Außer, dass der Typ, von dem er das gekauft hat, irgendwie einen Namen mit einem Moo-Sound hatte. Und die sind dann fertig mit dem Verhör und Hank möchte nun die Person finden, die einen Namen hat, der sich irgendwie wie Moo anhört. Und Gumi fühlt ihm dann auf den Zahn und fragt wirklich, was mit ihm los sei. Und er lässt sich auch von Hanks Macho-Gehabe dann nicht einschüchtern und fragt immer wieder nach und fragt, ob er mal mit jemandem reden müsse. Und Hank blockt aber total ab und weist Gumi wirklich extrem zurück und wird auch extrem verletzend. Also ist einfach wirklich total daneben. Denn Gumi, finde ich, zeigt in der Situation richtig, dass er nicht nur Hanks Kollege ist, sondern wirklich auch ein Freund. Dass er ihn darauf anspricht, diesen Typen, der immer so heftig abblockt und wirklich auch sofort so unter die Gürtellinie geht, wenn er irgendwie kritisiert wird, aber dass er das trotzdem macht, weil er ihm helfen möchte, das finde ich stark.
Finde ich auch, aber mir ist aufgefallen, das, was Lord Voldemort bei Harry Potter für die Leute im Ministerium und für viele Zauberer ist, scheinen ja Psychologen für die Leute bei der DEA zu sein, nämlich die nicht genannt werden dürfen.
Die, dessen Name nicht genannt werden darf.
Genau. Musst du vielleicht mal mit jemandem reden?
Ja.
Also wir lernen ja schon, ich glaube sogar schon in der ersten Folge, überhaupt in Breaking Bad, dass wenn man als Polizist oder als DA-Beamter zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten muss, dass die Karriere dann eigentlich vorbei ist und man quasi gebrandmarkt ist. Und das wird ja über die Art und Weise, wie Gumi darüber spricht, wieder aufgenommen. Also Gumi weiß, dass das was Heftiges ist in dem Bereich, wenn er mit jemandem reden muss. Aber Gumi hat auch das Gefühl, meinem Partner geht's wirklich so schlecht, dass ich das jetzt ansprechen muss. Was ja irgendwie absurd ist, weil damit sagt Gumi ja auch, dass er eigentlich weiß, dass Psychologen nichts Schlechtes sind, wenn er ihnen dazu rät. Also das ist ja das Absurde daran.
Das stimmt. Ja, vielleicht sagt er es auch nur nicht, weil er, ähnlich wie Hank, als er mit Walter gesprochen hat, als er ausziehen musste, den Namen Skyler ja die ganze Zeit vermieden hat. Vielleicht denkt er, wenn er jetzt das Wort Psychologe nicht sagt, dann kann Hank sich eher auf ein Gespräch einlassen. Also vielleicht sieht er Psychologen selber gar nicht als problematisch, aber weiß, dass Hank das so sieht und sagt deswegen jemanden und nicht Psychologe.
Ja, vielleicht ist er, dadurch distanziert er sich natürlich auch nochmal so ein bisschen von dem, was er sagt. Also ja. Es gibt ihm immer noch die Möglichkeit, falls Hank da richtig ausflippt, was er nicht tut, aber seine Reaktion ist ja nicht positiv, sie dann irgendwie noch zurückrudern zu können, als wenn man das so ganz direkt anspricht, weil so ganz direkt macht das ja nicht. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, er macht sich wirklich Sorgen um Hank und es zeichnet ihn dann aus als guten Kollegen.
Ja, also der Schauspieler von Gumi war auf jeden Fall auch stolz auf die Szene, weil er das genauso gesehen hat, wie wir es jetzt auch gerade interpretieren. Und ja, war da stolz auf den Charakter, den er spielt. Zu Recht, finde ich. Hank begibt sich dann auf jeden Fall auf die Suche nach dem Mu und findet dann tatsächlich auch die Tankstelle, bei der Jesse das Meth im Tausch eingesetzt hat. Und auf gut Glück setzt er dann die Kassiererin unter Druck und merkt, dass er hier jemanden gefunden hat, der etwas zu verheimlichen hat. Und ja, dann fragt Hank, ob die Kamera, die im Laden hängt, funktioniert, aber das ist nur eine Attrappe, die funktioniert nicht. Und als er dann wieder im Auto sitzt, sieht er dann aber den Geldautomaten und weiß natürlich, da ist eine Überwachungskamera, fordert die Bilder dann an und findet somit dann tatsächlich das Crystal Ship. Beziehungsweise noch nicht genau das Crystal Ship, aber er sieht dann, dass dieses Auto da war. Und das ist natürlich eigentlich krass ermittelt, aber das hier ist auch so ein bisschen der Punkt, den ich eben meinte, das finde ich fast ein bisschen unrealistisch und an den Haaren herbeigezogen, obwohl ich Breaking Bad sonst immer sehr, sehr nachvollziehbar finde. Und ich finde es gut, dass diese Sache mit El Paso so über Hank schwebt. Denn wenn diese Story nicht wäre, dann wäre es wirklich, finde ich, in meinen Augen unrealistisch, dass er sich da so extrem reinhängt. Und er weiß nur, es wird irgendjemand gesucht, bei dem der Name ein bisschen nach Mu klingt. Ich glaube, es ist eigentlich unrealistisch, dass ein Polizist so einer Spur nachgehen würde. Aber klar, weil über ihm dieses Ding mit El Paso schwebt und er da wirklich nicht hin möchte, geht er, glaube ich, wirklich jedem kleinen Staubkorn nach, um halt da nicht wieder hinzumüssen. Und das macht es dann schon ein bisschen realistischer. Aber sonst ist es ja generell schon, so wie Gumi ja auch gesagt hat, diese Kleinstmenge heißt nicht, dass Heisenberg wieder da ist. Das kann einfach irgendwas sein, was halt noch auf dem Markt war und jetzt weiterverkauft wurde. Also ich finde, das ist schon realistisch.
Aber war er nicht schon, bevor die Sache mit El Paso war, dahinterher Heisenberg zu finden?
Genau, war er. Aber da gab es ja auch wirklich Riesenmengen auf dem Markt und da war das ja wirklich auch ein Ding. Jetzt glauben sie ja, sie hätten Heisenberg gefunden und ja, auch wenn Hank nicht daran glaubt, weil das ja auch wirklich vielleicht ein bisschen unrealistisch ist mit Jimmy rein und raus, war ja lange nichts auf dem Markt und jetzt diese Kleinstmenge, weiß ich jetzt nicht, ob man da dann so extrem als Polizist hinterhergehen würde, wenn man nicht gerade eine andere Sache hätte, vor der man irgendwie flieht. Also er hat natürlich super krass ermittelt und es ist mega, dass er das irgendwie rausgefunden hat, aber
ja.
Ich finde es auch ein bisschen, ja, ich glaube nicht, dass in der Realität, ja, schon, oder?
Ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig beurteilen, wie so eine Behörde überhaupt arbeitet in solchen Sachen. Aber also Hank hat ja, also es wird ja einen Grund geben, warum er bei der DEA arbeitet. Und er macht seine Arbeit ja auch gut. Und dass man da so mit so einer natürlichen Skepsis ausgerüstet ist, spricht ja eigentlich nur für ihn. Ich glaube, in echt hätte er gar nicht die Möglichkeit, da weiter zu ermitteln. Weil wenn seine Chefs davon überzeugt sind, dass die Spur uns nichts führt und die sagen, hey, wir haben andere Prioritäten, dann wird das auch nicht möglich sein, da einfach weiter zu ermitteln.
Ja.
Aber er hat ja auch einen gewissen Ruf da. Also er ist ja da kein kleiner Beamter, sondern hat ja auch Leute unter sich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch gewisse Freiheiten hat, was das Ermitteln angeht. Zumal er die Arbeit ja auch selbst macht und nicht irgendwelche Leute schickt.
Das denke ich auch. Aber ich weiß nicht, ob man so eine persönliche Motivation hätte, denn er weiß ja in Wirklichkeit nicht, dass es hier um Walter geht. Kann er irgendein x-beliebiger Typ sein? Noch weiß er es nicht. Vielleicht findet er es auch niemals heraus. Wir wissen es nicht.
Das wäre enttäuschend.
Ja. Er geht dann auf jeden Fall zu seinem Chef und legt ihm die Bilder vor. Und er sagt ihm dann auch, dass es dieses Wohnmobil, wie wir es auf den Bildern sehen, nur 29 Mal im ganzen Bundesstaat gibt. Und Sein Chef ist auch erstmal recht interessiert, aber setzt ihm letztendlich die Pistole auf die Brust und sagt, entweder er fliegt heute noch nach El Paso oder gar nicht. Und Hank soll jetzt sagen, fliegt er oder nicht? Und er sagt dann letztlich wirklich, nein, er fliegt nicht, macht dann eine Pause und sagt dann, aber es geht ja nur jetzt darum, weil ich jetzt eine Spur habe mit dem Blue Meth und deswegen kann er jetzt hier nicht weg. Und sein Chef akzeptiert das.
Er sagt das ja sehr ruhig. Mhm. Da in dieser Szene adressiert er seine Angst.
Ja.
Und in der nächsten Szene schiebt er wieder was anderes vor. Also man, der echte Hank guckt kurz mal raus, bevor dann coole Hank wieder eine Begründung vorschiebt, warum er nicht hinfährt, fliegt.
Genau, ja. Ja, aber endlich ist es mal eine Entscheidung, auch wenn er halt diese Ausrede noch hinterher schiebt und wieder der coole Typ sein muss und so. Zumindest hat er dann jetzt mal gesagt, nein, er fliegt nicht nach El Paso.
Ja.
Und jetzt hat er ja auch wirklich eine Spur. Also das mit dem Moo-Sound fand ich jetzt persönlich ja, wie gesagt, ein bisschen konstruiert. Aber das hier jetzt mit diesem Crystal Ship, das ist ja wirklich eine Spur. Skylar ist im Büro jetzt die Ausgestoßene und sie hat aber weiterhin Sex mit Ted, der ihr dann auch anbietet, bei ihm einzuziehen. Aber wegen Walter Jr. und der Leute im Büro möchte Skylar das nicht. Und Ted fragt dann auch, was bei ihr und Walter eigentlich schiefgelaufen ist, weil er Walter immer als so netten Mann empfunden hat. Und Skylar sagt, sie wüsste gar nicht, was schiefgelaufen wäre, aber es ist ihr auch unangenehm, darüber zu sprechen und sie will darüber mit ihm halt nicht reden. Und ja, Ted scheint hier wirklich zu denken, dass es auf eine ernsthafte Beziehung hinausläuft, wenn er ihr sogar anbietet, bei ihm einzuziehen.
Also ja, kann ich mir vorstellen, dass er das denkt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er es wirklich einfach nett meint, weil er ja weiß, dass die Situation zu Hause jetzt sehr belastend für sie ist. Und
ja.
Er möchte ihr zumindest, oder er ist so nett und bietet ihr zumindest eine Fluchtmöglichkeit. Was ich ja in dem Moment gar nicht so unrealistisch finde, dass Skylar dann sagt, ey, weißt du was, ich kann das zu Hause nicht. Und wenn mir jetzt jemand die Möglichkeit bietet, dann nehme ich das dankbar an. Es kann natürlich sein, dass das dann zu anderen Problemen führt. Also es wäre natürlich super weird, wenn sie jetzt mit ihren Kindern da zu Ted zieht.
Ja, auf jeden Fall wäre das super weird.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Angebot nur, naja, freundschaftlich schwierig in der Situation, aber dass Ted andere Beweggründe hat, ihr das anzubieten.
Ja, keine Ahnung. Ich würde nicht jeder Person anbieten, bei mir einzuziehen.
Nee, ich auch nicht.
Also.
Nee, aber wenn man quasi, klar, dadurch, dass sie halt permanent dann noch miteinander schlafen, macht es das ein bisschen weird. Aber dass man einer Person in so einer Situation anbietet, hey, du kannst bei mir schlafen, bis du eine andere Möglichkeit gefunden hast, finde ich jetzt nicht so abwegig.
Ja, das stimmt. Ja, naja, und wir sehen ja am Anfang aber, wie Skylar wirklich jetzt die Ausgestoßene im Büro ist. Und ich denke mal, das liegt ja komplett daran, dass jetzt alle mit ziemlich großer Sicherheit eigentlich wissen können, dass sie eine Affäre mit dem Chef hat. Und ich glaube, das macht dich nicht unbedingt beliebt im Büro, ne?
Aber warum eigentlich nicht? Ich habe mich das dann gefragt. Gut, wir lernen natürlich schon, als Skylar sich da bewirbt. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Sekretärin war, aber die Person war ja wahnsinnig unfreundlich. Also scheint die einfach von sich aus schon eine extrem unfreundliche Person zu sein. Aber ich habe mich gefragt grundsätzlich, was ist denn jetzt die Begründung, Skylar schlecht zu behandeln? Also klar, das Arbeitsklima wird dadurch vielleicht nicht unbedingt besser und der ein oder andere Mitarbeiter findet das bestimmt auch ein bisschen weird, aber sie so einfach zu ignorieren, finde ich schon irgendwie hart. Also am Ende kann Skylar ja auch nichts dafür, dass, gut, der Beweggrund wird nicht sein, dass ihr Mann da war und die Palme gegen das Fenster geworfen hat, das ist auch weird, aber
das ist schon.
Also diese Affäre ist ja auch keine Argumentation, keine Begründung dafür, dass man sagt, okay, wir ignorieren sie ab jetzt.
Ja, ich glaube, vielleicht spielt da Eifersucht eine kleine Rolle. Vielleicht hatte die Sekretärin auch ein kleines Auge auf Ted geworfen. Oder Skylar hat ja auch zu Ted gesagt, wenn jetzt alle wissen, dass ich was mit dir habe, dann stempeln die mich als karrieregeile Schlampe, Zitat, ab. Und ich glaube, das spielt da wirklich eine Rolle. Dass sie hat jetzt da gerade neu angefangen. Sie ist eine verheiratete Frau. Das ist ja moralisch jetzt auch wirklich ein bisschen verwerflich, muss man sagen. Denn offensichtlich ist sie ja mit Walter noch zusammen, wenn er da auftaucht und eine Szene macht. Die wissen ja auch, dass sie noch bei ihm wohnt und so. Ja, jetzt schläft sie irgendwie mit dem Chef. Das macht ja schon auch vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass sie da jetzt gerade mit unkonventionellen Mitteln versucht, eine gute Stellung zu bekommen.
es wirft alles nicht so ein gutes Licht auf sie. Das tut mir auch echt leid für Skylar. Aber was zum Teufel macht sie da eigentlich an diesem Scanner? Also sie legt da ein Buch drauf, drückt da auf den Knopf, dann wird eine Seite irgendwie 10-mal gescannt, dann kommt die Sekretärin rein. Die Sekretärin geht wieder raus, Skylar dreht sich um und scannt die Seite nochmal 10-mal. Was ist
ihr Job? Sie macht ja den auch gar nicht zu. Das funktioniert ja dann gar nicht. Ich glaube, das ist für sie einfach nur so ein...
Doch, das funktioniert.
Ja?
Ja, wenn man da...
Wenn du es nicht zumachst, den Deckel?
Ja, aber das funktioniert trotzdem, weil das Buch deckt ja fast die ganze Scanfläche ab. Dann ist es ja egal, ob da ein Deckel drauf ist oder nicht. Und der passt ja auch gar nicht darauf, wenn da ein Buch ist. Hast du noch nie ein Buch gescannt, Luisa?
Habe ich noch nie gemacht, nee. Ich arbeite so nicht. Aber... So. Ja, gut, dann funktioniert es vielleicht doch, aber ich glaube trotzdem, dass sie da einfach nur steht, weil da eigentlich ein ruhiger Ort ist. Und vielleicht beruhigt sie das auch mit diesem super monotonen Geräusch und dann diesem Licht. Und vielleicht ist das für sie einfach eine Art, jetzt runterzukommen. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich gerade arbeitet.
Ich kenne auf jeden Fall, oh, jetzt kommt die Überleitung, Lisa. Ich kenne auf jeden Fall den Ort, in dem Gas runterkommt. Denn ja. Diesen Ort lernen wir jetzt kennen, sein Auto. Ja.
Du meinst sein Volvo?
Ja.
Das Auto hatte mein Vater auch mal.
Ich habe so gelacht, als Gas mit diesem Volvo darauf fuhr, weil das ist das perfekte Auto für Gas. Und wäre Gas ein Auto, wäre er genau dieser Volvo. Das Auto ist ja ziemlich unauffällig und hat ja so ein Zahnarzt-Image irgendwie. Also integrierte, freundliche, hilfsbereite, aber auch erfolgreiche Leute fahren Volvo. Diskret. Mhm. Und aber Autofans oder Leute, die sich ein bisschen mit Autos kennen, wissen, dass das Auto halt irgendwie underrated ist, weil es einfach ein super gutes Auto ist. Und ja. Auch bei Autofans total beliebt ist. Und ja. Ich finde, das passt irgendwie so zu Gas. Dass man
passt
ihn,
auf jeden Fall.
Er hat ein gutes Image, aber er wird auch unterschätzt, weil da steckt noch mehr dahinter.
Ja, das stimmt. Also Gas ist, finde ich, der mit dem besten Auto. Also was am besten zu dem Charakter passt. Gleich danach kommt dann natürlich Walter mit seinem komischen Ding da.
Na, jetzt haben wir kurz übersprungen, was er eigentlich macht in dieser Szene.
Ja, genau. Denn Gus hat Walter noch nicht aufgegeben. Er lässt ihn von Mike komplett durchleuchten und bleibt somit auf dem Laufenden. Und er erfährt dann auch von Mike, dass die Cousins weiterhin hinter Walter her sind. Und Mike erzählt ihm dann auch noch, dass Jesse Meth verkauft und fragt Gustavo, ob er das abnehmen möchte. Und der sagt zunächst erstmal nein, weil er halt keine Geschäfte mit Junkies macht. Doch als er dann erfährt, dass Jesse und Walter zurzeit extrem im Streit sind, nimmt er Jessys Ware dann doch ab, um halt Walters Aufmerksamkeit zu erregen. Und Mike sagt auch, Gustavo ist im Moment das Einzige, was zwischen Walter und einer Axt in seinem Schädel steht.
Ja, und Mike besorgt Arztdokumente für Gus.
Ja.
Die gibt der Gus dann. Und hast du mal pausiert, als man dieses Arztdokument sieht?
Nee.
Man kann es nämlich lesen. Und es ist eine Auswertung von Blutwerten. Und ja. Ich habe aber nicht genau verstanden, wessen Blutwerte das jetzt sein sollen. Weil der Patientenname auf diesem Blatt lautet Jack Test.
Mhm.
Geboren am 31.10.1961. Walter ist ja müsste 59 geboren sein. Also das Geburtsdatum stimmt nicht. Und das Collection Date von diesem Blood Sample ist der 27. Februar 2005, also 3,5 Jahre vor unserer Timeline. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Fehler vielleicht? Ist man zum Arzt gegangen und gesagt, hey, wir brauchen so ein Dokument, das so aussieht wie ein Blutwert-Dings. Könnt ihr mal kurz einen Patienten für uns anlegen? Ist auch komisch, dass man den dann Jack Test nennt. Drückt uns das aus. Oder ist das irgendwie von Mike irgendein raffinierter Move, dass er da über Trick 17 irgendwie an seine Blutwerte gekommen ist?
Gute Frage, keine Ahnung. Also gut gesehen, Jesper. Ist mir natürlich nie aufgefallen, weil ich nie dann da pausiert habe und mir das angeguckt habe. Es waren ja auch super viele Sachen. Und die beiden haben zwar über Walter gesprochen, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass Gustavo mehrere Leute beschatten lässt von Mike. Und Mike dann mehrere Unterlagen zusammen da abgegeben hat.
Ja, aber er redet ja in dem Moment von seinen Werten und sagt, für seine Krankheit hat er gute Werte, aber er wird halt probably sterben, aber halt erst in 3 bis 5 Jahren oder so. Und in dem Moment wird auf das Blatt geschnitten. Ich fand das ein bisschen komisch. Also müssen wir Walter jetzt Jack Test nennen?
Vielleicht. Das ist sein echter Name. Ja, gut gesehen. Das ist, ja, hört sich für mich jetzt erstmal an wie ein Filmfehler, ehrlich gesagt.
Ich wollte es dann wieder googeln, ich habe angefangen und dann habe ich wieder gedacht, nee, das ist, da bin ich wieder zu dicht an irgendwelchen Spoilern dran.
Aber was wir hier auf jeden Fall erfahren, ist, dass Gustavo strategisch im Moment der beste Spieler auf dem Platz ist. Also, das ist ja schon wirklich sehr smart, sofort zu schalten und zu sagen, dann kaufen sie jetzt das Produkt von Jesse. Und das machen sie dann auch, aber geben ihm halt nur die Hälfte des Geldes. Und das findet Jesse auch erstmal unfair, weil er gar nicht weiß, wer halt, was ist denn jetzt mit der anderen Hälfte. Und die andere Hälfte geben sie dann Walter, indem sie an der roten Ampel neben ihm halten und das Geld durch das offene Fenster des Autos werfen. Und der Typ, der das Geld wirft, sagt nur, deine Hälfte, und fährt dann los. Und in dem Moment sehen wir, wie die Ampel auf grün springt. Also wir sehen hier unser grünes Licht dann auch wirklich nochmal. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ist das Jesse gegenüber ungerecht?
Ja, da sind wir so ein bisschen wieder bei der Diskussion von vorhin, ob Walters Originale, ob die eigene, ob das wirklich eine Kunst ist oder ein eigenes Produkt ist oder nicht. Also, wenn das Finanzamt entscheidet, Herr White, Ihr Produkt hat eine gewisse schöpferische Höhe und unterscheidet sich so derartig von anderen Produkten, dass sie quasi, wie nennt man das denn bei Musik, wenn man Ausschüttung bekommt einmal im Jahr?
Tantieme,
genau. Dass sie Tantieme bekommen oder immer, wenn jemand ihr Produkt verkauft, dann bekommen sie Anteile daran.
Wenn ich das Finanzamt wäre, dann würde ich sagen, ja, das ist so. Denn wir wissen ja, dieses Meth sticht deutlich heraus. Also,
andererseits kann Jesse es ja noch gar nicht in dieser Qualität produzieren.
Aber es ist trotzdem Walters Rezept.
Ich würde sagen, es gibt Pro und Contra für beide Seiten. Also
ja.
Grundsätzlich, aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, es ist unfair Jesse gegenüber, aber wir wissen ja, fair und so, das ist ja für Gus in dem Moment egal. Er macht das ja, um die beiden weiter zu spalten, um zu gucken, wie die beiden reagieren und auch um Walter ja zu locken. Und zu sagen, du kannst hier noch deutlich mehr Geld verdienen. Der will, glaube ich, auch ein bisschen testen, wie Jesse reagiert auf diese Ungerechtigkeit.
Ja, das denke ich auch. Also wir werden sehen, wie es da weitergeht. Das war auf jeden Fall das Ende der Folge. Und
ja,
da können wir vielleicht nochmal sagen, grünes Licht, wie passt es jetzt zur Folge? Würde ich kurz halten, weil es ja relativ eindeutig ist.
Ja, mach mal,
also,
Lisa.
Walter bekommt grünes Licht, auch wenn er es vielleicht noch nicht so gecheckt hat, aber er bekommt eigentlich grünes Licht, um jetzt wieder für Gustavo zu kochen und wieder Heisenberg zu werden. Auch wenn er jetzt nicht mehr Walter White, der Familienvater zurzeit sein kann, kann er zumindest wieder Heisenberg sein. Und Skyler gibt in meinen Augen ja der Affäre mit Ted grünes Licht. Und ja, Jesse gibt dem Meth wieder grünes Licht, weil er ja nun mal weiterkocht. Und ja, Hank kriegt ja eigentlich auch grünes Licht dafür, an Heisenberg dran zu bleiben und halt nicht nach El Paso zu gehen.
Das habe ich geschrieben.
Das hast du geschrieben. Aber ja, ich habe es gut gerade abgelesen, ne?
Ich habe mir das überlegt, ob Hank auch in diese Kategorie passt, weil er ja zumindest endlich mal irgendwie ausspricht, dass er da nicht hin will, auch wenn er es so durch die Blume sagt. Und bekommt damit er bekommt ja die Erlaubnis, weiter zu ermitteln in dem Fall.
Ja.
Aber auch den Titel finde ich jetzt nicht so stark, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich ihn auch nicht verstanden, aber...
Kann auch sein. Ich habe auch wirklich jetzt drüber nachgedacht, ob man da noch irgendwie was Tieferes rein interpretieren kann, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil es auch dann irgendwie so ein bisschen billig gemacht war mit der Ampel am Ende, dass wir dann das grüne Licht nochmal sehen. Und ich glaube, es geht wirklich hier hauptsächlich darum, dass Walter wieder grünes Licht bekommt, jetzt mit Gustavo zusammenzuarbeiten.
Ja. Möchtest du meine Vorhersage hören?
Ja, gerne.
Also Walter hat keinen Job mehr und auch seine beiden Identitäten sind weg. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass er jetzt wieder das Meth-Kochen aufnimmt, um zumindest irgendwie wieder in so einen geregelten Arbeitsalltag zu kommen, wenn man es denn so nennen möchte. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Situation mit Mike nochmal aufgegriffen wird, der ja vor seinem Haus sagte, manchmal ist es gut, wenn man jemand hat, der auf einen aufpasst. Walter checkt das ja nicht in dem Moment. Und ich bin mir relativ sicher, dass Walter es im Laufe der nächsten Folgen checken wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Situation gibt, wo Mike ihn vielleicht unmittelbar vor den Cousins rettet oder vor wem auch immer, so dass Walter auch endlich versteht, in was für einer Gefahr er eigentlich schwebt. Er weiß es ja bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Er fährt ja gerade noch einen ganz anderen Film und kriegt ja gar nicht mit, was eigentlich noch im Hintergrund los ist. Und er hat Saul zwar gekündigt und so, aber so läuft das ja nun nicht wirklich in dem Business. Und Mike, es ist ja noch in Mikes Interesse, Walter zu beschützen. Und ich denke, das wird auch dazu kommen. Und dass Walter das dann unmittelbar erfährt, dass er gerade gerettet wurde von ihm. Und ich glaube, dass das seine Perspektive dann nochmal ändern wird auf Dinge, die geschehen sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich Walter dann vielleicht komplett drauf einlässt, auf das kriminelle Milieu, weil er vielleicht auch versteht, ich komme hier sowieso nicht mehr raus. Und er hat dann auch gar nicht mehr so viel zu verlieren. Also
ja, das stimmt.
Wollen wir unsere Helden der Folge, oder darf ich guessen, was dein Held der Folge ist? Und du errätst, was mein Held der Folge ist. Ich glaube, ich weiß nämlich, dass dein Held der Folge Mike ist.
Nee.
Ach Mann, haben wir so sicher.
Also ich glaube, deiner ist Gustavo.
Nein.
Auch nicht. Meiner ist Gustavo.
Ja?
Deiner ist?
Jesse.
Ted, weil er sich hinter der Scheibe versteckt.
Nein, Jesse. Ted, weil er feige ist. Blöde Sau.
Dumme Sau, du.
Warum ist dein Held Gus?
Weil ich einfach finde, dass das strategisch von ihm super smart war. Also ich habe wirklich eigentlich gedacht, ich nehme Mike. Aber letzten Endes habe ich gedacht, nee, ich fand Gustavo eigentlich wirklich super stark, weil er sofort geschaltet hat, als Mike erzählt hat, ja, die beiden sind ja auch gerade im Clinch, was er ja eher so ein bisschen wie Gossip rübergebracht hat. Und dann daraus gleich seinen Vorteil zu ziehen, das fand ich stark. Smart.
Ja. Das ist schade für Mike. Wir haben beide an Mike gedacht, aber wir haben uns dann doch nicht für ihn entschieden. Ich war zwischen Mike und Jesse gependelt und am Ende habe ich Jesse genommen, weil er ja mit dem Kochen der Drogen es wieder schafft, ein bisschen über den Tod von Jane hinwegzukommen und irgendwie wieder einen Sinn zu sehen und sich zumindest abzulenken und damit ja auch noch Geld zu verdienen. Also ich habe mich dafür ihn gefreut, wenn man das so nennen kann.
Ja. Ja, das kann ich auch verstehen.
Ja, und Mike hätte das ja eigentlich auch verdient, weil er eben ja so souverän mit den Dingen umgeht und Walter da nochmal aufmerksam macht, hey, ich glaube, du verstehst nicht so genau, worum es hier eigentlich geht.
Ja. Ich finde, also, wenn er Walter in der Situation mit der Sense vor dem Haus noch ein bisschen mehr in die Richtung gestoßen hätte, pass mal auf, was hier gerade passiert, dann hätte ich Mike genommen. Aber ja, es war mir dann doch ein bisschen zu subtil, alles, was er immer gemacht hat.
Du bist doch einfach ein Fan von Gus. Das können wir so festhalten.
Bin ich. Ich finde, er ist wirklich ein guter Seriencharakter. Aber
gut,
ja.
Dann haben wir die Folge, ich denke, relativ ausschweifend besprochen.
Ja.
Aber ich habe auch gedacht gestern, das ist jetzt wieder so ein bisschen eine zerklüftete Folge, die Luisa hier aufschreiben musste.
Mhm.
Sie war wieder.
Ich krieg immer die Doofen.
Ich hoffe, dass die nächste Folge ein großer Monolog von Walter ist.
So eine Folge wird in dieser Staffel noch kommen. Und ich hoffe, du musst sie zusammenfassen. Und ich bin ganz gespannt, was du dazu sagst. Aber dafür müssen wir noch weiter fortschreiten.
Eine Monologfolge?
Eine Folge, die ein bisschen auch wieder ein Kammerspiel ist. Die letzte, die so eins war, fandst du ja nicht gut. Und ich bin gespannt, was du dann zu dieser hier sagst, die dann wirklich ein bisschen künstlerischer ist. Aber die wird erst am Ende der Staffel kommen.
Es ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber was war denn nochmal diese Kammerspielfolge? Ach, das war die in der Wüste mit Walter,
ja,
genau. Wo er den Wolf reißt. Ja.
Wo er den Wolf
Walter
reißt,
und
ja.
Der Wolf. Stimmt, nee, die fand ich nicht so gut. Ja, ich freue mich schon. Und die nächste Folge ist ja jetzt mit Sicherheit die, auf die wir hier die ganze Zeit warten. Ne?
Es muss jetzt ja langsam mal so sein. Ne? Also, das würde mich natürlich für dich freuen, wenn du sie dann zusammenfassen darfst.
Ja. Ich freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Arrivederci.